Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des The Vibes Magazine NBA Podcast. Mein Name ist Jonas und wie jede Woche zugeschaltet aus Köln ist der Marius. Moin, moin.
Servus, grüß dich, alles gut bei dir?
Klar, bei dem Wetter, also es ist absolutes Traumwetter hier in Freiburg. Ich weiß nicht, wie es in Köln aussieht, aber hier ist der Sommer
ganz
definitiv
genauso
angekommen. Also zumindest die letzten Tage, ich glaube gestern 26 Grad, war schon fast zu warm.
Kann man mal mitnehmen im März auf jeden Fall. Jetzt noch langes Wochenende, schön 4 Tage frei. Hoffentlich hält sich das Wetter da noch 2-3 Tage länger.
Ja, ich glaube, morgen soll der einzige Tag sein, wo es ein bisschen schlechter wird. Da regnet es dann. Aber danach wird es, glaube ich, wieder gut. Also Ostern ist auf jeden Fall gesichert.
Gerettet.
Ja, lass uns doch mal ein bisschen in die NBA einsteigen.
Gerne.
Und beginnen würde ich heute gerne mal mit einer ziemlich krassen Statline von Russell Westbrook. Der hat nämlich am 29.03., ich weiß gar nicht, was war denn das für ein Datum, was war denn das für ein Tag?
So. Da hat er. Jetzt hast du mich erwischt, Kalender habe ich nicht auf.
Kalender ist er nicht auf, okay. Da hat er ein krasses Triple-Double aufgelegt, soweit nichts Neues von Russell Westbrook, aber er hat 35 Punkte, 14 Rebounds und 21 Assists. Das ist das erste 35-20-Assist-Triple-Double, beziehungsweise das zweite in NBA-History. Nur, ich glaube, Oscar Robertson hat ein ähnliches Triple-Double schon mal aufgelegt. Krasse Performance von Westbrook. Und man muss auch noch dazu sagen, sie haben das Spiel sogar gewonnen. Also es sind nicht unbedingt, zumindest mal in diesem Spiel, keine leeren Stats, die er aufgelegt hat. Ja, was hältst du von der Statline? Wir können die gleich mal vielleicht auch noch ein bisschen historisch einordnen oder es zumindest versuchen. Aber vielleicht erstmal, was sagst du zu der Statline?
Ja, Wahnsinn. Also ich war von Montag auf Dienstag, ich habe gerade mal kurz nachgeschaut, ist eine unfassbare individuelle Leistung. Nicht umsonst sprechen wir direkt zu Beginn unseres Podcasts darüber und nicht irgendwie über die Leistungen von irgendeinem Team oder irgendeinem Run Richtung Playoffs oder so, sondern es geht einzig und allein um Russell Westbrook, weil das ja noch nie da gewesen eben ist. Ne? Man hat von Russell ja schon viele, viele crazy Statlines gesehen. Ich weiß noch, als er das Triple-Double geaveraged hat über die ganze Saison, als ständig alle verfolgt haben, was braucht er jetzt noch, um das tatsächlich zu schaffen. Das war eine riesige Story damals. Dann hat er es einfach im darauffolgenden Jahr nochmal gemacht. seither ein bisschen abgekühlt. Man spricht viel über James Harden und seine Triple-Doubles. Der bricht ja gefühlt jede Nacht irgendeinen anderen Franchise-Records der Nets. Zugegeben, da ist jetzt auch die Franchise-History nicht ganz so gewaltig. Das ist relativ easy für The Beard, da immer mal wieder in den Rankings nach oben zu klettern. Aber bleiben wir bei Westbrook. Mega Statline, mega wichtig, dass sie dann auch noch den Sieg geholt haben. Ansonsten wird das ja immer so ein bisschen direkt weniger wert, wenn man da nicht noch auch gewinnt. Du hast es gesagt, über 20 Assists bei einem Triple-Double, in dem man auch noch über 35 Punkte auflegt. Ich glaube, er hatte die 20 Assists sogar noch mit 7 Minuten im Spiel übrig oder so und hat dann hinten raus aber hauptsächlich gepunktet, um eben den Sieg noch zu holen. Mega krasse Leistung, kann man direkt in einem Atemzug nennen, wie andere Performances von Harden damals im Garden bei den Knicks, 53, 17 und 16 oder sowas war das da. Da hat er auch irgendwie 2 Nächte hintereinander über 50 Punkte Triple-Double gemacht, aber eben nicht so viele Assists. Sehr, sehr crazy, was Russell da abgeliefert hat.
Ja, ich hab da mal so ein bisschen geguckt und mir mal ein paar andere historische Performances angeguckt, um das vielleicht auch ein bisschen besser einordnen zu können. Und fand's dann erstmal krass, dass Westbrook mit 21 Assists, mal generell nur 21 Assists, ohne die anderen beiden Zahlen, auf Platz 45 bei den All-Time Assists per Game liegt. Das fand ich erstmal krass, dass ich gedacht habe, okay, 44 Leute, die irgendwie mindestens mal 21 Assists in einem Spiel aufgelegt haben, das hat mich ein bisschen verwundert. Aber ja, ich glaube, das meiste war mal 30 Assists. Aber ansonsten, also wenn man sich das anguckt, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig zu vergleichen. Jetzt verschiedene Performances, weil man da nie so ganz weiß, okay, wie kann ich jetzt Punkte mit Assists vergleichen und so Geschichten. Aber wenn man sich so historische Performances mal anguckt, dann sticht natürlich Wilt Chamberlain definitiv ins Auge mit seiner historischen 100-Punkte-Performance. 100 Punkte, 25 Rebounds, das ist, glaube ich, absolut unerreicht. Ich denke, das werden wir auch nie mehr sehen. Da muss man aber auch sagen, Wilt war, glaube ich, auch einfach eine ganz andere Gewichtsklasse in seiner damaligen Zeit als der Rest der NBA. Deshalb vielleicht auch ein bisschen unfair, da hat er, glaube ich, regelmäßig 30 Rebounds und mehr geholt. Glaube ich, sogar mal geaveraged eine Saison. Also das ist auf jeden Fall krass.
Ja, hat viel Spaß gemacht, dadurch die Stats mal durchzugehen und zu gucken, was da historisch so passiert sind. Sind schon sehr, sehr verrückte individuelle Leistungen, auch die NBA da immer wieder ans Licht fördert. Allein wenn man sich die Punkterekorde mal anschaut, wenn man dann Kobes 81 Punkte Game gegen die Raptors sieht, MJ mit 69 und 18 Rebounds, 6 Assists, 4 Steals noch mit dazu. Ja. David Robinson hat mal ein 71-Punkte-Spiel gemacht, das war mir vorher auch noch nicht bewusst. Also ich habe neulich über Booker mal geschrieben und sein 70-Punkte-Spiel und habe da noch mal geschaut, wer hat denn in der History über 70 Punkte gescored. Robinson hatte ich da überhaupt nicht auf dem Schirm, der Spurs Center. Chamberlain natürlich mit einem Rekord nach dem anderen. Es gibt ja dann auch da noch sein unconfirmedes Quintuple-Double, kann man überhaupt nicht mehr aussprechen. Also in 5 Kategorien direkt über 10 erreicht. Verrückt. Wobei diese alten Stats halt, wie du es angesprochen hast, aufgrund der Athletik, die einzelne Spieler da den anderen einfach voraus hatten, ist es ein bisschen verwaschen alles.
Absolut. Aber unvergessen.
Fast genauso.
Ja, unvergessen.
Fast genauso interessant, sorry, ich muss noch eine Sache noch ergänzen. Unter dem Post, aus dem ich da diese ganzen Zahlen gerade vorgelesen habe, der aus meiner Sicht beste Kommentar, die Statline von Timothy Moskov, in 7 Minuten damals hat er es geschafft, den Boxscore komplett leer zu lassen. 0 Punkte, 0 Rebounds, 0 Blocks, 0 Assists, 0 Steals, 0 Fouls und 0 von 0 Field Goals. Also auch das vielleicht so ein ganz witziger Stat nebenbei. Er hat einfach nichts geleistet, während er auf dem Feld stand.
Ja, sehr gut. Kann man auch mal machen.
Was hältst du von der Aussage, die im Nachhinein zu der Leistung von Westbrook so ein bisschen durch die US-amerikanischen Medien ging? Stephen A. hat das Ganze ja so ein bisschen runtergespielt und hat gesagt, ja, was interessiert uns das jetzt, wenn da ein Spieler in irgendeinem normalen Regular-Season-Game crazy Stats auflegt, dass das matter alles nicht, weil er ja noch nie eine Championship gewonnen hat. War ich ziemlich überrascht, als ich das gelesen habe.
Ja, das ist ja so ein bisschen die alte Diskussion, die immer wieder aufkommt. Charles Barkley kann da ein Lied von singen. Und es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie man das vergleicht oder wie man das dann einordnen möchte. Ich glaube, wenn es wirklich um die größten Spieler aller Zeiten geht, dann ist es sicherlich ein Punkt, dass man sagt, okay, da solltest du irgendwo auch eine Championship gewonnen haben, sonst bist du einfach ein Stück weit unvollendet und dir fehlt einfach was, um da wirklich in der allerobersten Liga mitzuspielen. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, ich glaube, Westbrook wird schon allgemein, auch wenn er immer viel Kritik einstecken muss aufgrund seiner Spielweise und eben da und weil er keine Championship bisher gewonnen hat und, sind wir mal ehrlich, voraussichtlich auch keine mehr gewinnen wird in seiner Karriere, da lehne ich mir mal ein bisschen aus dem Fenster. Würden, glaube ich, trotzdem viele sagen, dass er einer der besten Point Guards seiner Zeit war, vermutlich. Also wenn man sich auch mal so ein bisschen auch die Win Percentages und sowas von den Teams anguckt, wo er gespielt hat, speziell mit OKC, war das schon stark. Also da war, glaube ich, in vielen Jahren nur Chris Paul als Point Guard eigentlich besser. Aber klar, dieser Ring wird ihm natürlich fehlen. Das ist definitiv so, glaube ich schon.
Ja, wobei ich seine Antwort auch sehr, sehr stark finde, die er da dann gegeben hat. Er hat gesagt, a championship doesn't change my life. I'm happy I was a champion once I made it to the NBA. I grew up in the streets. I'm a champion. Also so richtig, mir absolut scheißegal, was Stephen A. da in die ESPN-Kamera sagt. Er ist happy mit sich und seinen Leistungen, zufrieden mit seiner Karriere. Zumindest hört sich so an. Und das finde ich dann schon stark, wenn er da nicht so billig irgendwie zurückschießen muss, sondern einfach Größe beweist, drüber steht und so ein Zitat dann
raushaut. Ja, definitiv. Also absolut. Das ist, ich meine, Stephen A. Smith, also viel mehr muss man ja eigentlich nicht mehr sagen. Wahrscheinlich der provokanteste Media-Guy in den USA. Yep. Und ja, gute Aussage von Westbrook. Man hat auch so generell das Gefühl, dass der einfach ein ziemlich entspannter Dude ist, der da nicht so wahnsinnig viel drauf gibt. Natürlich will der immer gewinnen, hat irgendwie auch Bock, bestimmt ein Championship zu gewinnen. Aber ich glaube, der hat auch neben dem Court noch so ein, zwei Sachen, wo er, die ihm einfach wichtig sind, und das merkt man auch, und von dem her gute Aussage.
Ja, sehe ich genauso. Ich finde es auch immer spannend, wie die Medien dann direkt sich da in so zwei Richtungen irgendwie positionieren. Die einen, die sagen, ja, das Wichtigste, das es ist, ist irgendwie loyal zu seinem Team zu sein. Die anderen sagen, es zählen nur Ringe. Man hat jetzt ständig diese Diskussion um die ganzen Ring-Chaser, die jetzt den Buyout bekommen haben von ihren Teams, wie Aldridge, Drummond, Griffin. Da wird die ganze Zeit kritisiert, ja, was soll das denn? Wieso lassen die sich jetzt rauskaufen, nur um einen Ring zu chasen? Auf der anderen Seite hat man Westbrook, der das eben nicht macht, sondern der für ein kleineres Team seine Leistung weiterhin bringt. Da kann man dann diese Leistung irgendwie nicht respektieren. Also was sollen die Leute denn machen? Wie kann man es denn den Medien recht machen? Weil wie man es macht, ist es falsch. Oder hättest du es jetzt lieber gesehen, wenn Westbrook gesagt hätte, ja, ich hätte gern ein Buyout, und dann lege ich jetzt halt für die Nets irgendwie 10, 10 und 10 auf, statt 30, 20, 20 in Washington, und hol mir da noch irgendwie so ein Billow-Ring als Sixth Man oder so?
Ja, finde ich auch ein bisschen schwierig zu vergleichen. Ich glaube, man muss auch schon noch mal ein bisschen unterscheiden zwischen einem Griffin oder einem Aldridge, die wirklich am Ende ihrer Karriere sind, die auch nicht so wahnsinnig viel mehr beitragen. Und wenn man sieht, ich meine, Westbrook legt jeden Abend immer noch grandiose Zahlen auf für ein Team, das irgendwie doch im Playoff-Rennen noch drin ist. Und da wäre es auch einfach ein komplett komischer Schritt. Also ich glaube, wenn Westbrook jetzt beispielsweise zu den angesprochenen Brooklyn Nets gehen würde, wäre das nochmal eine ganz andere Nummer, weil er ja wahrscheinlich auch einen ganz anderen Anspruch noch hat als die jetzt per Buyout gekommen sind, und natürlich auch zu Recht. Also natürlich ist er nicht der bessere Spieler im Vergleich jetzt zu Harden und KD und wahrscheinlich auch Kyrie, aber trotzdem hat er einen ganz anderen Anspruch. Von dem her finde ich es bei jemand wie Westbrook auf jeden Fall besser, dass er da jetzt nicht irgendwie anfängt, wie du es gesagt hast, einen Billow-Ring zu chasen, um ein bisschen im geilen Denglisch drin zu bleiben. Dafür ist er einfach zu gut. Also Westbrook, das kann er vielleicht in 3, 4 Jahren dann mal machen, wenn er dann irgendwie eine deutlich kleinere Rolle vielleicht hat und dann irgendwie sagt, okay, dann hole ich mir irgendwo noch den Ring, einfach nur, um den halt zu haben. Wie der dann einzuordnen ist, ja, schwierig. Aber generell die Entwicklung von den Buyouts, ist ja schon auch interessant. Was meinst du, da soll die Liga da vielleicht mal ein bisschen was dran ändern, wenn man jetzt sieht, dass im Endeffekt dieses Jahr mit Aldridge und Griffin zwei ehemalige All-Stars per Buyout zu den Nets gekommen sind? Es scheint sich ja so ein bisschen, könnte man zumindest mal die These aufstellen, dass sich das ein bisschen in die Richtung entwickelt, dass einfach Spieler große Verträge unterschreiben und dann zum Ende der Verträge sich da rauskaufen lassen, einfach sich irgendwie ein, zwei Top-Teams anschließen. Das hat dann ja nicht mehr viel mit der eigentlich angestrebten Parity oder Chancengleichheit in der NBA zu tun, oder?
Ja, also ich sehe es schon auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob kritisch fast schon zu viel gesagt ist, aber die NBA sollte da auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Ich habe den Eindruck, dass die Namen in den letzten Jahren, die da rausgekauft werden, schon auch ein Stück weit größer werden. Aldridge hast du gerade schon angesprochen, der war 6 oder 7-mal All-Star. Drummond war auch 2-mal, glaube ich, für die Pistons beim All-Star-Game mit dabei. Griffin war ein paar Mal mit dabei. Das sind schon Namen, die noch mal ein anderes Level haben als in der Vergangenheit. Ich weiß noch, müsste vor 2 Jahren gewesen sein, war der große Talk so um Greg Monroe, der damals zu den 76ers gekommen ist und dann gegen die Raptors in den Conference Finals in Game 7 mit denen ausgeschieden ist. Da haben auch alle gesagt, boah, krass, voll die heftige Verpflichtung, und wirklich viel beigetragen hat er dann am Ende nicht. Und das war damals schon ein eher großer Name, wie gesagt. Man muss das weiter beobachten. Ich finde, insgesamt fehlt da so ein bisschen die Ruhe, wie man diese Trades jetzt bewerten sollte. Man sollte nicht so, ja, sich da so reißerisch irgendwie draufstürzen und jetzt von irgendeinem Superteam in Brooklyn sprechen, nur weil da Blake Griffin und LaMarcus Aldridge dazugekommen sind. Blake hat das ja selber in einem Interview neulich ganz gut gesagt. Die Medien angesprochen quasi, ihr habt mich jetzt 2 Jahre lang schlecht geredet und gesagt, wie trash ich eigentlich bin. Und jetzt bin ich hier in Brooklyn und auf einmal sprechen alle davon, dass 5 All-Stars irgendwie da im Kader sprechen. da hat er im Kader stehen, da hat er ja genau recht mit. Also man muss da so ein bisschen Mittelweg finden, die werden ihre kleine Rolle haben, aber das verändert jetzt nicht die Kräfteverhältnisse in der NBA. Das Einzige, was die Kräfteverhältnisse verändert hat, war der James-Harden-Trade. Der hat aus einer sehr ausgeglichenen Liga auf einmal ein Team schon so ein bisschen nach vorne katapultiert.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich meine, wie du es gesagt hast, die Brooklyn Nets waren schon vorher ein super Team und die beiden All-Stars haben da relativ wenig dran geändert. Aber ja, ich glaube auch, dass man das beobachten muss, wobei man auch sagen muss, ich finde trotzdem, dass die Liga so ausgeglichen ist wie lange eigentlich nicht mehr. Also speziell, das hat natürlich auch andere Gründe. Einmal die Verletzung von AD, LeBron und Embiid. Aber natürlich auch Corona-Auswirkungen. Viele Teams sind relativ spät in Tritt gekommen. Aber insgesamt würde ich trotzdem sagen, je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt mit Verletzungen, ist die Saison wirklich offen. Also bei Brooklyn muss man auch mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Ich meine, die sind jetzt endlich mal Erster, haben es endlich mal geschafft, Philly zu überholen. Das hat ja sehr lange nicht geklappt, weil Philly auch die ganze Zeit gewonnen hat ohne Embiid, was ehrlicherweise auch nicht unbedingt so zu erwarten war, was vielleicht auch Embiids potenziellen MVP-Case nicht unbedingt stärkt, wenn der beste Spieler, der vermeintlich beste Spieler raus ist und das Team einfach trotzdem weiter gewinnt. Aber dennoch muss man auch bei Brooklyn mal schauen, wie das Ganze denn aussieht, wenn KD wieder zurück ist. So blöd, wie es vielleicht anhört. Aber trotzdem ändert es ja die komplette Dynamik bei so einem Team, wenn der beste Spieler zu einem Team dazukommt, das eigentlich aktuell sehr, sehr gut funktioniert und wo auch irgendwie viele schon einfach ihre Rollen kennen.
Ja, sehe ich genauso. Shams hat, glaube ich, kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, getwittert, dass KD kurz vor der Rückkehr stehen würde, war jetzt monatelang raus, soll jetzt wohl bald wieder eingesetzt werden. Das wird eine Menge verändern. Grundsätzlich zu der Parity-Frage, die NBA ist in so einer guten Situation, wie sie, glaube ich, schon seit Jahren nicht mehr war. Wenn man da 3, 4, 5 Jahre zurückdenkt, da war im Osten immer klar, okay, das Team mit LeBron James wird in den Finals stehen, unabhängig davon, ob er in Cleveland, Miami oder wieder in Cleveland steht. Er ist einfach jedes Jahr in den Finals. Und an der anderen Küste hatte man die Warriors, die ein absolutes Superteam waren und die ohne Zweifel auch dort immer das stärkste Team waren. Letztes Jahr hatten wir die Lakers so ein bisschen als Top-Favorit, aber eben auch nur mit einem Duo, mit LeBron und AD. In der Bubble, ich kann mich noch gut dran erinnern, in der ersten Runde, wie alle geschrien haben, dass die Blazers jetzt hier den großen Upset starten werden und die Lakers rauskicken, weil die so ein bisschen geschwächelt haben in den Seeding Games und Damian Lillard halt überragend drauf war. Das heißt, da kann man auch nicht davon sprechen, dass das ein absoluter Top-Favorit war. Jetzt vor der Saison hatte man überall so 2 Stars und ein paar gute Rollenspieler. Das hat Harden mit dem Trade jetzt ein bisschen verändert, aber nichtsdestotrotz könnte ich dir mit Sicherheit 4, 5, vielleicht sogar 6 Teams aufzählen, die aktuell ernsthafte Chancen auf den Titel dieses Jahr haben, was die Liga aus meiner Sicht mega attraktiv und super geil zu verfolgen macht.
Ja, stimmt natürlich einerseits, wobei ich da auf der anderen Seite auch sagen würde, dass es auch in den letzten Jahren, selbst in den Warriors-Jahren teilweise ein bisschen zu krass gesehen wurde mit dem Superteam. Ja, man hat es dann ja im Endeffekt auch beim Titel der Raptors gesehen, wie schnell das gehen kann, dass im Endeffekt ein Team, mit dem keiner gerechnet hat, dann plötzlich Meister wird. Klar, ob die Meisterschaft dann so viel wert ist, wenn irgendwie auf Gegnerseite die 2 besten Spieler ausfallen, sei ja mal dahingestellt, ist aber auch egal. Aber also, wenn diese ganzen Diskussionen von wegen die Liga ist langweilig und Superteam hier und Superteam da und es ist sowieso alles schon geregelt vor der Saison, das fand ich ehrlicherweise sowieso noch nie so. Aber ja. Nichtsdestotrotz ist natürlich aktuell sowohl im Westen als auch im Osten, ja, es ist richtig knapp. Es gibt einige Teams, die da wirklich oben mitspielen können. Und von dem her können wir nur uns wiederholen, wie eigentlich jede Woche, die Playoffs werden extrem geil dieses Jahr.
Definitiv. Weil du es gerade schon angesprochen hast, es ist oben ziemlich eng in beiden Conferences. Im Osten hat sich jetzt heute Nacht ein neuer Spitzenreiter positioniert. Und zwar haben die Brooklyn Nets die Philadelphia 76ers abgelöst. Sind jetzt zum ersten Mal seit 18 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da war irgendwie die Statline in der Übertragung heute Nacht. Seit 2003 oder so sind die Nets zum ersten Mal wieder Nummer 1 im Osten. Haben gewonnen gegen die Houston Rockets, nachdem sie da lange komischerweise zurückgelegen sind, haben sie es am Ende noch gedreht. Wie siehst du da Brooklyn? Holen sie die Eins im Osten, auch wenn KD noch länger ausfallen sollte? Harden hat sich jetzt heute Nacht verletzt, wird wohl mal ein Spiel aussetzen müssen. Ist trotzdem die Eins im Osten, oder?
Ja, also ich muss mal ehrlicherweise kurz auf die Standings gucken, wie weit denn die anderen hinten dran sind. aber
ein halbes Spiel sind die Sixers hinten dran.
Ja, die Sixers, da bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob die Sixers eventuell sogar noch irgendwie nur Dritter werden und die Bucks vielleicht sogar tatsächlich der größte Konkurrent sind, einfach weil die, glaube ich, tendenziell auch weniger ihre Spieler schonen. Weil Giannis einfach von der Mentalität auch ein bisschen anders ist. Er sagt irgendwie, er will da irgendwo nicht auf der Bank sitzen, sondern er zieht halt einfach durch. Bei Embiid sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Klar, der wird sich dann wieder einspielen wollen, wenn er zurückkommt. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass die, mal vorausgesetzt, Harden hat jetzt nichts Größeres, wonach es ja nicht aussieht. Das scheint ja wirklich nur eine Vorsichtsmaßnahme zu sein. Von daher glaube ich ehrlicherweise schon, dass die auf der Eins bleiben. Ich glaube nicht, dass sie haben jetzt auch keinen wahnsinnig schweren Spielplan, wenn ich das richtig weiß. Von dem her glaube ich, ja, dass sie das hinbekommen. Harden spielt eine absolut krasse Saison, seit er von Houston gekommen ist. Macht den Ausfall von KD gefühlt mehr als wett. Und selbst wenn er alleine auf der Platte steht, ohne Kyrie, haben sie sogar ein besseres Net-Rating als mit Kyrie. Von dem her glaube ich, dass die Nets das schon holen werden. Und auch da, wenn KD zurückkommt, gibt's auf der einen Seite natürlich so ein paar Komplikationen, oder muss sich das Team vielleicht ein bisschen neu finden. Gleichzeitig kann man dann aber davon ausgehen, wenn, ich glaube, KD war jetzt 25 Spiele schon raus, der muss sich halt auch ein bisschen einspielen und sie werden diese Zeit auch nutzen. Das heißt, auch die Superstars werden da auch spielen. Von dem her glaube ich, dass die Nets da auf der Eins bleiben werden. Oder wie siehst du es?
Ich sehe es genauso. Und der Punkt, wo ich auch so ein bisschen drauf raus wollte, hast du gerade schon angesprochen, James Harden und die Leistung, die er halt aktuell bringt, ist für mich auch aktuell der klare Favorit auf den MVP. Also wenn man solche Zahlen auflegt, wie er das macht, wenn man Nacht für Nacht so abliefert, wie er das tut und dann noch die Mannschaft auf Platz 1 jetzt in der Conference hat, dann ist die Diskussion da eigentlich relativ schnell beendet. Embiid wird zu viele Spiele verpassen, weil er jetzt raus ist. Das gleiche für LeBron. Und Jokic, ganz ehrlich, als Fünfter im Westen sollte man nicht zum MVP gewählt werden. Harden legt 26 Punkte auf, holt 8,2 Rebounds, 11 Assists. Das sind absolute Monsterzahlen. Man kann verstehen, wenn es da bei den Journalisten das ein oder andere schlechte Gefühl noch gibt, weil er den Trade da aus Houston so forciert hat. Aber also für mich gibt's da aktuell wenig Diskussion.
Clear-cut MVP oder was?
Wer ist denn im Moment vor ihm? Oder wer ist es denn im Moment wert, mitgenannt zu werden?
Also für mich sind die Top 3 ehrlicherweise, vielleicht sogar Top 4, da kann man so ein bisschen drüber streiten. Wie du gesagt hast, Harden logischerweise, Jokic, Giannis und eventuell noch Damian Lillard, der da immer so ein bisschen unterm Radar fliegt. Wobei, da würde ich tatsächlich auch sagen, dass die anderen drei genannten da nochmal in einer anderen Liga sind. Verrückt ist ehrlicherweise, wenn man sich mal anguckt, wenn man sich mal die Zahlen von Giannis anguckt, der legt die meisten Punkte auf, er legt die meisten Rebounds auf von den drei genannten und er hat sich bei den Assists auch nochmal gesteigert. Von dem her könnte man durchaus auch sagen, okay, Giannis, der Rekord im Osten stimmt auch. Und wenn der jetzt irgendwie noch so weiterspielt, weil der spielt ja noch nicht die ganze Saison so gut, könnte es durchaus sein, dass er seinen dritten Titel in Folge bekommt. Da glaube ich aber ehrlicherweise auch nicht so richtig dran, einfach, auch wenn es vielleicht falsch ist, das so zu bewerten, aber ich glaube auch einfach nicht dran, dass man ihn von der Storyline her dann auf eine Stufe mit Larry Bird beispielsweise hebt, der dreimal in Folge den Titel gewonnen hat. Ich glaube, da ist einfach ja der Unterschied zu seinen Vorsaisons einfach nicht groß genug, dass man sagt, okay, man kann für viele Journalisten, dass man sagt, okay, der hat es jetzt wirklich verdient, weil er sich nochmal gesteigert hat und es fällt so ein bisschen herunter, dass er quasi in den letzten Jahren schon überragend war. Aber ich sehe tatsächlich aktuell Jokic vor Harden, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde, der spielt eine historische, wirklich historische Offensivsaison, legt auch mehr Punkte als Harden auf, mehr Rebounds als Harden, ist bei den Assists gar nicht mal so weit hinten dran, für das er ein Big Man ist. Und ja, für mich aktuell der Frontrunner, ehrlich gesagt, auf MVP.
Okay, ich kann's nachvollziehen. Also die Stats von Jokic sind der Wahnsinn. Wir haben diese Saison noch in unserem Beyond the Box Score auf dem Blog über das Player Efficiency Rating gesprochen. Wenn Jokic die Leistung so durchhält, wie er es aktuell auflegt, wäre das stärkste PER in History of the NBA. Also noch nie war jemand so heftig offensiv unterwegs. Das Argument, das für mich dagegen spricht, habe ich eben schon genannt. Die Nuggets sind aktuell auf Platz 5 im Westen. Vielleicht holen sie die Lakers noch, wenn die jetzt noch ein paar Spiele ohne LeBron und AD verlieren und klettern dann auf 4. Aber für mich reicht das einfach nicht, um dann MVP zu werden. Also da muss man dann schon auch sein Team zu mehr Siegen führen, zu mehr Teamerfolg führen. Die Defense muss man, glaube ich, gar nicht großartig ansprechen, dass es da ein ziemlich dickes Fragezeichen gibt, auch ein dickeres als zum Beispiel mittlerweile bei einem James Harden.
Naja, also ich sag mal so, 1,6 Steals, 0,7 Blocks, beides mehr als Harden.
Ja, Glückwunsch.
Ja, du willst jetzt nicht mit Defense kommen als Argument für ein MVP bei Harden. Das, ich meine, er ist deutlich besser geworden, keine Frage. Aber ist definitiv auch vielleicht ein durchschnittlicher Verteidiger mittlerweile.
Ja, und Jokic nicht.
Ja, Jokic nicht, Jokic aber dafür, wenn du schon bei den Advanced Stats warst, PER erster, Winshares erster, alle Advanced Metrics sprechen da eine relativ eindeutige Sprache. Aber ja, letztendlich glaube ich tatsächlich auch, dass es bei Harden ein Stück weit daran scheitert, an der Seifenoper, wie er aus Houston weg ist, glaube ich, werden ihm viele negativ anrechnen, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich finde, es ist fast ein Argument für ihn, wenn man sieht, wie krass Houston eingebrochen ist, seit Harden nicht mehr da spielt. Houston war, glaube ich, das einzige Team in den letzten Jahren, das nie die Playoffs verpasst hat. Das war ein anderes Stat. Ich glaube, kein Team mit Harden hat die Playoffs verpasst. So rum war es, genau. Also überall, wo Harden gespielt hat, hat er immer die Playoffs erreicht. Das war, glaube ich, sonst bis zu dem einen Jahr mit den Lakers bei LeBron der Fall. Aber da ist dann, glaube ich, der Streak von ihm gerissen. Von dem her, ich glaube, das wird ihm so ein bisschen zum Verhängnis als MVP, obwohl es meiner Meinung nach eigentlich fast eher ein Argument für ihn wäre, weil man dann halt sieht, okay, er ist halt einfach verdammt wichtig.
Ja. Dazu kommt dann auch noch, stell dir mal vor, was denkst du, wo die Nets jetzt stünden, wenn sie nicht Harden geholt hätten? Mit dem langen Ausfall von KD, mit Kyrie und seinen Spirenzchen, dass er hier mal ein paar Spiele fehlt und dann will er auf den Roadtrip nicht mit, weil wieder irgendein Family-Issue ist, wo er sich drum kümmern muss. Also ich sehe das wirklich, der wertvollste Spieler bei den Nets ist James Harden. Das bedeutet nicht, dass der auch der beste Spieler ist. KD ist sicherlich ein besserer Spieler, wenn er fit ist, wenn man die beiden miteinander vergleicht. Aber Harden macht die Nets aktuell zu dem, was sie sind, zur Nummer 1 im Osten. Das ist, weil er jede Nacht spielt, weil er immer da ist, weil er immer die Leistungen bringt und immer die Stats liefert. Und das ist für mich ein extremer Wert, wenn man mal überlegt, wenn er nicht da wäre und die Nets würden jetzt auf 6 oder 7 rumhängen, weil KD viel nicht da ist, weil Kyrie nicht immer da ist und dann fangen bei denen zwei wieder die Zickereien an, weil sie doch kein richtiger Contender dann in dem Fall wären und so. Also den Wert für die Franchise, das ist unfassbar, was Harden da aktuell liefert.
Ja, kann man
schon. Aber so wie sehen, gesagt, definitiv. Wir haben ja noch viele, viele, viele Spiele. Mal schauen, wie sich das noch alles entwickelt. Letztes Jahr war man sich auch komplett sicher, dass es Giannis ist. Da wurde es dann hinten raus wieder eng, dann wurde abgebrochen. Wer weiß, was noch auf uns zukommt. Auf jeden Fall gibt's eine Reihe guter Spieler, die aktuell so eine Auszeichnung verdient hätten.
Ja, dann lass uns doch vielleicht mal vom einen Top-Team im Osten zu einem anderen Top-Team, aber im Westen kommen, zu den LA Lakers. Und zwar zu Dennis Schröder. Und zwar hat Dennis Schröder eine Vertragsverlängerung über 4 Jahre und 84 Millionen abgelehnt von den Lakers. Die haben sie ihm, ich glaube, kurz nach der Trading Deadline angeboten. Ja, und das ist jetzt so ein bisschen die Frage, verzockt der gute Dennis sich da ein bisschen? Weil 4 Jahre, 84 Millionen hört sich erstmal nach extrem, extrem viel Geld an. Vielleicht so ein bisschen zum Vergleich. Andere Spieler, die in der Range liegen und jetzt erst einen Vertrag unterschrieben haben, waren einmal Fred VanVleet, der hat 4 Jahre 85 Millionen und Malcolm Brogdon auch 4 Jahre 85 Millionen. Und da muss man ja sagen, die liefern zurzeit eigentlich mehr ab als Dennis. Also Malcolm Brogdon auf jeden Fall. Bei Fred VanVleet kann man vielleicht ein bisschen drüber streiten. Aber wie hast du das wahrgenommen, als du das gelesen hast, dass Dennis Schröder 4 Jahre und 84 Millionen von den Lakers abgelehnt hat? So von der ersten Reaktion.
Ja, also ich bin ziemlich erschrocken. Ich finde es ein mega, mega gutes Angebot, das die Lakers ihm da gemacht haben. Ich hätte mich extrem gefreut, wenn er das unterschrieben hätte. Der beste deutsche Spieler bei meinem Lieblingsteam, das ist so ziemlich die Traumkombination da. Auch im Vergleich dann mit den beiden Spielern, die du gerade genannt hast, finde ich das ein absolut faires Angebot. Die performen beide ein Stück noch über ihm. Da muss er schon wirklich sein absolutes A-Game bringen, damit er da gleichwertig zu nennen ist. Vielleicht setzt er einfach auch ein Stück weit darauf, dass er jetzt noch überragende Playoffs spielen wird. Das ist alles andere als unrealistisch. Wenn er große Minuten in den Playoffs geht, wenn sie Meister werden, er dann der Starting Point Guard von einem NBA Championship Team ist, ist das sicher auch noch mal ein paar Millionchen wert. Mal gucken, ob er da noch mehr rausholen kann. Ich würde mir wünschen, dass sie sich auf jeden Fall einigen, weil ich Dennis Schröder für einen sehr, sehr guten Fit einfach für das Team halte. Also neben AD und LeBron, Schröder auf der Eins zu haben, ist super. Der verteidigt den gegnerischen Point Guard perfekt. Offensiv übernimmt LeBron dann viel. Er kann um ihn herum rennen. Er trifft seinen Wurf einigermaßen konstant und kann auch sonst dann das Playmaking mit der Second Unit und mit AD und so in der Kombination übernehmen. Da hat man ja schon vieles, vieles gesehen, was echt gut funktioniert in dem Jahr.
Verteidigt stark.
Von daher würde ich mir wünschen, dass sie auch in der kommenden Saison noch zusammenspielen. Was denkst du, warum er es nicht angenommen hat?
Ja, also ich habe im ersten Moment auch gedacht, okay, krass, weil ich glaube, das ist so genau für mich die obere Range, die er wert ist, wo ich sagen würde, okay, 4 Jahre, 84 Millionen, ist schon fast overpaying für Dennis Schröder. Auf der anderen Seite habe ich mir dann mal so ein bisschen die Vertragssituation auch angeguckt. Und es ist so, Schröder wird ja das erste Mal unrestricted free agent nach dieser Saison. Das heißt, er kann eigentlich das erste Mal in seiner Karriere überhaupt wirklich sagen oder sich aussuchen, wo er spielen möchte. Und das hat er auch so gesagt, er möchte gerne mal den Markt testen. Vielleicht spielt es auch so ein bisschen eine Rolle, dass er einfach mal den ganzen Prozess durchlaufen will und einfach mal testen will, was er wert ist. Und ich glaube, dass das Risiko wahrscheinlich einfach nicht so groß ist, das jetzt zu machen, weil die Lakers haben die Bird Rights an Dennis Schröder und die sind schon über dem Cap. Und das heißt, wenn sie ihn nicht verlängern und er unrestricted Free Agent wird, dann können sie eigentlich auch niemand anderes holen als Ersatz, weil sie für einen anderen Spieler nicht über den Cap hinaus dürfen. Und deshalb bleibt ihnen eventuell gar nichts anderes übrig, als ihn nach der Saison, wenn er ausläuft, zu verlängern. Und dann ist halt die Frage, gibt es ein anderes Team, das ihm deutlich mehr anbietet als diese 84 Millionen? Ich glaube, wahnsinnig viel runtersinken wird dann vermutlich auch nicht. Und deshalb würde ich auch sagen, okay, die Lakers könnten ihm nach der Saison 5 Jahre und 195 Millionen anbieten. Das wäre das absolute Maximum, wenn das Cap jetzt ungefähr so bleibt, wie es ist. Natürlich ist es utopisch und das wird er nicht bekommen. Das wird ihm auch kein anderes Team zahlen. Die anderen Teams können ihm maximal 145 Millionen zahlen. Aber ich glaube einfach, wie gesagt, dass das Risiko gar nicht so groß ist, weil die Lakers gar nicht wahnsinnig viel Optionen haben, anderweitig sich eine Point Guard zu suchen. Bisschen überrascht hat es mich dann, dass sie ihn tatsächlich angeboten haben, für einen Trade mit Kyle Lowry. Wobei es daran gescheitert sein soll, dass die Raptors auch Talen Horton-Tucker noch in einem Trade mithaben wollten. Das wollten die Lakers dann nicht machen. Das wäre natürlich die Option gewesen, die die Lakers dann gehabt hätten, dass man Schröder wegtradet, Laurie holt, der hat noch 2 Jahre Vertrag, das passt perfekt zum Vertrag von LeBron. Die laufen dann gemeinsam aus und man hätte mit AD, um AD dann auf vielleicht aufbauen können. Ist jetzt aber nicht passiert und ich glaube, dass ja, das vielleicht sogar der richtige Move von Dennis ist, wenn man aufs Geld schaut. Großes Risiko ist es, glaube ich, nicht. Aber es ist ein bisschen komisch, weil er eigentlich die ganze Zeit sagt, dass er faire Verhandlungen will. Und so, ja, es ist jetzt auch nicht unfair, aber das Angebot von den Lakers mit 84 Millionen fand ich persönlich eigentlich auch ganz gut. Aber wie gesagt, ich glaube, kein großes Risiko, von dem her kann ich es auch nachvollziehen.
Ja, ich hoffe, er überschätzt halt seine Position auch nicht, ne? Weil wie viele Teams gibt's, die wirklich bereit sind, ihm dann im Sommer ein größeres Angebot zu machen? Er ist jetzt gerade voll in seiner Prime, was das Alter und so angeht, okay. Er wird aber auch nicht mehr viel besser werden. Also den besten Schröder, den sieht man vermutlich jetzt dann in den kommenden Playoffs. Die Point Guard-Position ist so mit Talent überflutet wie, keine Ahnung, vermutlich noch nie in der Geschichte der NBA. Es kommen immer wieder über den Draft neue, junge Point Guards nach, die vermutlich noch ein deutlich höheres Ceiling haben als ein Dennis Schröder, und sagt dann irgendeine Mannschaft wirklich, ja, wir sind bereit, über 100 Millionen in Dennis Schröder zu investieren. Die Lakers werden das auch mitbekommen, was ihm angeboten wird im Sommer. Also die Leute reden ja untereinander, und wenn die dann hören, ja, keiner ist irgendwie an die vier Jahre 80 Millionen gegangen, so wie wir, ist das Angebot dann noch da von den Lakers? Oder sagen sie dann, ja, Dennis, also das hätten wir dir gerne damals während der Saison gegeben. Jetzt kriegst du 4 und, keine Ahnung, 65 oder so. Und dann hat er sich richtig hart verzockt. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich hoffe, dass die beiden Parteien da nicht anfangen, sich anzuzicken und das Ganze dann irgendwie im Streit auseinandergeht. Die sollen ein faires Angebot finden, mit dem beide zufrieden sind, und dann ja, die nächsten Jahre gemeinsam weitergehen.
Er muss ja sagen, auf der Free Agent Markt ist ja nächstes Jahr nicht so wahnsinnig, oder dieses Ende der Saison nicht so wahnsinnig überfüllt. Ja. Vielleicht baut er auch da ein bisschen drauf. Auf der anderen Seite sind immerhin auf der Guard-Position Laurie und Lonzo Ball Free Agent. Und das sind bestimmt beides, also Laurie, da ist ein bisschen das Alter halt natürlich das Thema, aber Lonzo Ball holen sich, glaube ich, auch viele lieber als Dennis Schröder und geben da vielleicht ein bisschen mehr Geld für Lonzo aus als für Dennis. Aber wie gesagt, wir werden es sehen. Dann lass uns doch mal noch kurz bei den Lakers bleiben und zu einem anderen Buyout kommen, nämlich Andre Drummond. Der hat gestern Nacht, wenn ihr das hört, vorgestern Nacht sein Debüt bei den Lakers gegeben gegen die Milwaukee Bucks. Hat da 14 Minuten gespielt und in der Zeit ein bisschen eine unglückliche Figur abgegeben. Ich fand, am Anfang, als er aufs Feld gekommen ist, war es eigentlich noch ganz gut. Hat dann irgendwie schnell 4 Punkte gemacht, einen Rebound, 2 Assists. Dann aber auch 2 Turnover und war dann auch relativ schnell wieder runter. Also wie siehst du vielleicht auch als Lakers-Fan sein Debüt?
Witzige Geschichte. Also den Eindruck, den du hattest, dass er gut reingekommen ist, den hatte ich nicht, was ein bisschen daran lag, dass ich mir das Spiel im League Pass angeschaut habe. Ich wollte die ganzen Vorberichte überspringen. Ich habe es im Real Life gesehen, habe vorgespult und war dann irgendwann schon Mitte erstes Viertel. Das heißt, seine wirklichen ersten Aktionen habe ich nicht gesehen. Die ersten Aktionen, die ich dann tatsächlich von ihm bewundern durfte, haben mich komplett verzweifeln lassen. Und ich habe gedacht, oh Gott, was haben die Lakers sich da angetan? Das Erste, was ich von ihm gesehen habe, war, wie er zwischen den Beinen den Ball hin und her getrippelt hat, als wäre er irgendwie Kyrie. Dann hat er sich aufgepostet, hat seinen Gegenspieler, ich glaube Brook Lopez war es in dem Fall, auf den Rücken genommen und hat also den verkrüppeltensten Skyhook genommen, den ich je von irgendjemandem gesehen habe. Er hat da scheinbar so ein bisschen gedacht, okay, er ist jetzt bei den Lakers, jetzt muss er spielen wie Kareem. Das sah wirklich ganz schlimm aus. Und dann in der direkten nächsten defensiven Possession der Lakers gab es ein Inbound-Play für die Bucks. Und da hat Giannis einfach unterm Korb einen komplett offenen Alley-Oop dann aus diesem Inbound-Pass bekommen, weil Drummond einfach vor sich hingepennt hat. Und das war mein erster Eindruck von Andre Drummond im Lakers-Trikot. Und habe ich wirklich gedacht, Alter, jetzt geht's richtig abwärts. Wenn jetzt während der Verletzung von AD und LeBron über Andre Drummond gespielt wird, dann war's das ganz schnell für die Lakers. War dann aber bei weitem nicht so schlimm. Also offensiv lief einiges über ihn, aber bei weitem nicht alles. Er musste dann verletzt raus, 14 Minuten hat er, glaube ich, gespielt. Lopez ist ihm auf den dicken Zeh, auf den großen Zeh gedappt, der ist dann angeschwollen. Wird sicher auch nicht lange ausfallen und dann eine sinnvolle Verstärkung für die Lakers sein.
Ja, ich glaube, sie haben es auch schon geröntgt und es ist auf jeden Fall nichts gebrochen. Also
ja,
halb so wild. Keine neuen Verletzungsprobleme bei den Lakers. War kein tolles Debüt, aber ich glaube, man hat trotzdem schon ein bisschen sehen können, was die Lakers vielleicht mit ihm vorhaben. So ein bisschen die Zone verstopfen vielleicht in der Defense. Das hat ja Vogel letztes Jahr mit Howard und McGee eigentlich schon immer ganz gerne gemacht, dass er einfach so ein paar große Körper da in die Mitte stellt. Das kann Drummond definitiv auch. Und dann, ja, ist halt vor allem das Thema, er soll halt Rebounds holen, ne? Das, was er im Endeffekt besser macht als kein anderer in der NBA, auch wenn man es gestern Abend nicht gesehen hat, da hat er nur eingeholt in 14 Minuten. Das wird seine
als Aufgabe alle anderen sein. In der History von der NBA. Sorry, dass ich dir da dazwischen kretsche, aber ich habe neulich irgendwo eine Grafik gesehen, also ich hoffe, dass die richtig war. Will da keine Verantwortung für nehmen, aber da stand irgendwas Rebound Percentage oder so, wie viel mögliche Rebounds er hätte nehmen können, und er war irgendwie über 25% oder so, und das hatte in der Geschichte der Liga noch keiner. Also unfassbare Zahlen, die er auflegt. Ich habe es bei Basketball Reference gerade auch nochmal aufgemacht. 13 Rebounds Average, der auch in dieser Saison wieder. Das ist schon richtig, richtig stark und ein guter Mehrwert für die Lakers. By the way, weil ich gerade auf die Seite von ihm hier bei B-Boy Reference gucke, kennst du den Spitznamen von Andre Drummond?
Ja, der Big Penguin.
Ja, ganz genau. Sehr geil. Lese ich gerade zum ersten Mal, aber passt wie die Faust aufs Auge.
Ja, muss mal googeln. Das können wir vielleicht auch in die Shownotes packen. Es gibt auch ein Bild von ihm in einem Pinguin-Kostüm. Ich weiß gar nicht, ob das dadurch kam. Ich glaube nicht, aber er hat sich da, glaube ich, mal selber so ein bisschen mit auf den Arm genommen und
sympathisch.
Hat es so ein bisschen angeheizt. Packen wir in die Shownotes auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall lustig.
Super, cool. Jo, dann bleiben uns noch zwei andere Storylines, ebenfalls aus der Western Conference, über die wir noch kurz sprechen wollten. Womit willst du anfangen? Wir haben die Pelicans und die Mavs noch zur Auswahl.
Jo, dann lass uns doch mal über die Mavs reden.
Ja, können wir gerne machen. Gab heute Nacht ein geiles Spiel, die Mavs gegen die Boston Celtics. Die Mavs waren lange, lange sehr deutlich vorne, haben Boston da klar dominiert. Luka hat unfassbar krasse Stepback-Dreier geworfen. Schaut euch da die Highlights gerne mal an. Das war schon sehr stark, was er da geliefert hat. Mittlerweile stehen die Mavericks auf Platz 7 in der Western Conference, sind noch ein paar Spiele hinter Portland, also könnten es vielleicht sogar noch auf den Platz schaffen, der sie dann nicht ins Play-in-Tournament steckt. Aus meiner Sicht trennten die gerade in die genau richtige Richtung. Also da scheint es so langsam immer besser zu funktionieren. Die Leute spielen besser zusammen. Nicolo Melli hat jetzt sein erstes Spiel noch gemacht gegen die Celtics. Der kam ja zusammen mit JJ Redick aus New Orleans. Redick selber hat noch nicht gespielt, wird ihnen aber sicherlich offensiv auch noch mal ein paar mehr Möglichkeiten geben. Wie siehst du die Situation der Mavs und wie siehst du vielleicht auch die Kommentare von JJ Redick, die er die Woche über zu seiner Situation in Dallas abgegeben hat?
Ja, also vom Gefühl her würde ich auch sagen, dass es bei den Mavs in die richtige Richtung geht. Wenn man sich die Zahlen mal anguckt, so richtig in Tritt kommen sie dann aber auch nicht. Also sie gewinnen immer mal wieder ein, zwei Spiele, dann ist entweder in der Regel Porzingis oder Doncic mal wieder ein Spiel raus und die Spiele gewinnen sie dann wieder nicht. Also da hängt einfach wahnsinnig viel dran an dem gemeinsamen Auftritt von Porzingis und Doncic. Ich habe jetzt nicht parat, aber wenn die beiden zusammen auf dem Feld stehen und beide einen halbwegs guten Abend erwischen, dann gewinnen sie, glaube ich, ziemlich viel. Auf der anderen Seite habe ich mich beispielsweise auch extrem gewundert, dass sie gegen die New Orleans Pelicans auf Doncic und Porzingis verzichtet haben, gegen im Endeffekt einen direkten Konkurrenten auch um das Play-in-Tournament. Also auf der einen Seite ja, vom Gefühl wird es besser und es ist definitiv auch besser als zu Saisonbeginn. Ob sie an Portland rankommen, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil sie dafür einfach mal einen ordentlichen Run starten müssten und dafür auch noch einen relativ schweren Restspielplan haben. Also jetzt kommen dann die Houston Rockets, das sollte man gewinnen. Dann aber die Hornets, die 76ers, die Knicks, Nuggets, Blazers, Lakers, Warriors. Also da kommen echt noch einige harte Brocken für die Mavs. Und ich muss tatsächlich vielleicht auch eher sagen, ich glaub's zwar nicht, aber sie müssen schon auch aufpassen, dass sie nicht von unten noch überholt werden. Weil auch im Westen, ähnlich wie im Osten, ist es halt verdammt eng. Also Dallas gerade mal ein Spiel jetzt vor den Spurs und danach kommen dann zwei Spiele hinten dran, die Warriors und die Grizzlies, die Kings, die aktuell richtig gut spielen, die Pelicans, die aktuell richtig gut spielen. Also es sind einige Teams, wo Dallas, glaube ich, auch ein bisschen nach hinten gucken muss und schauen muss, dass da ja, dass sie von dort nicht überholt werden.
Okay. Ja, nachvollziehbar, wobei ich jetzt bei den genannten Teams, die hinter ihnen kommen, bei allen davon ausgehen würde, dass ich die eher schwächer einschätze. Trotzdem muss man natürlich auch da ein Auge drauf haben. Gerade bei Doncic hatte man ja neulich auch gesehen, dass er da wegen irgendeiner Erkältung oder irgendwie ein bisschen Schnupfen oder so mal aus dem einen oder anderen Back-to-Back rausgelassen wurde. Ob sie sich das leisten können, wage ich mal zu bezweifeln. Die beiden müssen sich einspielen, die müssen immer auf dem Feld stehen, Doncic und Porzingis. Mhm. Ich rechne eher damit, dass die Spurs da dann auch noch einen ganzen Schritt nach unten machen werden. Die haben einen harten Spielplan, die haben bislang total overperformed. Die rutschen da sicherlich noch raus. Vielleicht kommen dann die Kings oder die Pelicans noch ins Play-in-Tournament rein. Aber dass die Mavs dann da auch noch so abrutschen, da, das glaube ich eigentlich nicht. Die zweite Storyline, die mich zu den Mavs interessiert hat, war eben noch JJ Redick. Der wurde ja zu ihnen getradet und hat jetzt in seinem Podcast die Woche über verlauten lassen, dass er eigentlich seinem Verständnis nach schon eine Abmachung mit Griffin, dem GM von den Pelicans, hatte, dass er rausgekauft wird und sich dann einem Team anschließen kann, das ein bisschen näher bei seiner Familie in Brooklyn beheimatet ist. Ich schätze mal, da hat der Nächste darauf abgezielt, zusammen mit KD, Harden und Kyrie zusammenspielen zu können. Mit den Sixers hätte er sich vielleicht auch noch angefreundet, dann kann er wieder zwischen Brooklyn und Philadelphia hin und her pendeln, wie er es die letzten Jahre gemacht hat. Er ist jetzt bei den Mavs. Wie schätzt du das ein? Meinst du, der ist Profi genug, dass er sich da jetzt voll für Dallas reinhängt? Oder haben sie damit jetzt sich einen Spieler reingeholt, der die ganze Zeit nur am Rummeckern ist, dass er nicht zu Hause an der Ostküste spielt?
Ja, ich hoff's einfach mal. Also ich fand JJ Redick bisher eigentlich, das, was ich von ihm wahrgenommen habe, ist schon ziemlich professionell. Also ich glaube nicht, dass er da, ich glaube, er kann es schon einordnen. Natürlich, ich meine, wenn er da seiner Meinung nach eine Abmachung mit Griffin hatte, ist es natürlich auch kein cooler Move und das kann er dann auch mal in seinem eigenen Podcast sagen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass er da jetzt das schon einzuordnen weiß und dann auch sagt, okay, versteht, so wie viele in der NBA es verstehen, dass es halt ein Business ist. Und es bringt ihm ja auch nichts. Also ich meine, was bringt es ihm, wenn er jetzt da irgendwie bei den Mavs Stunk macht? Da soll er lieber mal gucken, dass er da irgendwie Vollgas gibt. Und ich glaube, mit Luka Doncic an seiner Seite hat er auch den perfekten Spieler, der ihm genau die offenen Würfe beschert, die er braucht, um halt einfach gute Performance abzuliefern. Von dem her wäre er meiner Meinung nach sehr gut beraten, wenn er das professionell angeht, aber ich habe da ehrlicherweise auch wenig Zweifel, dass das so sein wird und dass auch vielleicht die Mavs mit ihrer ganzen Organisation das so hinbekommen, dass das kein Problem sein wird.
Sehr schön. Da werden sich alle Mavs-Fans in Deutschland drüber freuen.
Ja, absolut. Lass uns doch vielleicht mal kurz auf die angesprochenen Boston Celtics noch kurz zu sprechen kommen.
Immer gerne.
Ja, da lacht das Lakers Herz, wenn man das zurzeit sieht, was bei denen abgeht, ne? Also, die haben jetzt gegen Dallas verloren. Ich habe gerade mal geguckt, die haben, schätz mal, letzte 10 Spiele, wie viele haben sie gewonnen?
Ich sehe in den Standings, die ich aufhab hier, dass sie 2 in Folge verloren haben, aber wie viel das aus den letzten 10 waren? Allzu viele werden es nicht gewesen sein.
3 von 10 haben sie nur gewonnen. Also 7 der letzten 10 Spiele demzufolge verloren.
Und weiter so, Jungs.
Man muss ja wirklich sagen, also Boston ist die ganze Saison nicht so wirklich in Tritt gekommen. Jetzt haben sie zur Trading Deadline ein paar Moves gemacht, wobei ich da auch sagen muss, mein Lieblingstweet war ja eigentlich zur Trading Deadline auch der zu den Trades, die Danny Ainge fast gemacht hätte. Jedes Jahr ein Klassiker. Aber ja, also das verstehe ich auch nicht so ganz. Ich meine, jetzt spielt der Tausch Mo Wagner gegen Daniel Theis, um ein bisschen Geld zu sparen. Fällt ihnen vielleicht so ein bisschen auf die Füße. Daniel Theis hat eine echt gute Rolle gespielt. Mo Wagner kann das bisher nicht ausfüllen. Ist vielleicht auch ein bisschen unfair, das jetzt mitten in der Saison von ihm abzuverlangen. Aber kann ich einfach nicht nachvollziehen, dass man es dann macht. Und auf der anderen Seite, der zweite Neuzugang, Evan Fournier, hat bisher auch nicht viel beigetragen. Und die Celtics kann man nicht so richtig einschätzen. Ich meine, auf der einen Seite muss man sie immer so ein bisschen auf dem Zettel haben, weil sie in den letzten 3 von 4 Jahren in den Conference Finals waren im Osten. Und deshalb vielleicht auch in den Playoffs, wenn sie sie dann erreichen, eine Nummer spielen können. Aber auf der anderen Seite ist das vielleicht auch ein bisschen die Frage. Also ich würde mich ehrlicherweise dieses Jahr auch nicht so wahnsinnig wundern, wenn die Celtics da noch rausrutschen. Oder wie siehst du es?
Ja, ich sehe es mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht genauso wie du. Die Celtics sind aktuell 8. im Osten. Das würde bedeuten Play-in-Tournament gegen die aktuell 9 platzierten Indiana Pacers. Da müssen die Celtics erstmal in die Playoffs kommen, also in die tatsächlichen Playoffs und das Spiel da gewinnen. Es wird schwierig genug, da auf Platz 6 zu kommen, um sicher dabei zu sein. Das absolute Horrorszenario kann man dann ja gerne auch nochmal aufzeichnen. 5 Spiele sind sie ja aktuell vor den Toronto Raptors und den Washington Wizards, die beide sich durchaus auch noch Hoffnung machen, ins Play-in-Tournament reinzurutschen. Dann würden die Celtics nicht mal damit spielen dürfen. Also durchaus kritisch und ernst sollten die Celtics ihre aktuelle Situation da nehmen. Über Trades und so haben wir letzte Woche schon so viel gesprochen. Danny Ainge hat da keinen guten Job gemacht. Die Trade Exception, die jetzt haben sie jetzt teilweise für Fournier ausgegeben. Ist okay, aber bei weitem nicht das, was sie gebraucht hätten, um jetzt ein ernsthafter Contender zu sein. Der Kader passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Wenn man es gut mit den Celtics meint, dann kann man nur hoffen, dass sie jetzt nicht da noch irgendwelche Schlüsse draus ziehen, dass Brad Stevens irgendwie ein schlechter Coach ist oder so. Ich sehe da mehr Verantwortung aktuell beim GM als beim Coach, um da halt auch die Spieler ihm zur Verfügung zu stellen, mit denen Brad Stevens da eine gute Mannschaft zusammenbauen kann. In den letzten Spielen testen sie jetzt die ganze Zeit aus, wer denn ihr Center sein soll. Mo Wagner durfte jetzt im ersten und im dritten Viertel gegen die Mavs viel auch am Stück spielen, um einfach mal zu zeigen, wie er so ist, wenn er auch im Flow ist. Hat nicht gut funktioniert. Auch die anderen Optionen, die sie da haben, sind einfach keine besonders guten. Von daher würde ich als Celtics-Fan schon ein bisschen mit Angst aktuell auf die Standings gucken und ja, also selbst wenn sie dann gegen die Pacers gewinnen und 7. oder 8. werden, dann spielen sie in der ersten Runde gegen die Nets oder Bucks, 76ers voraussichtlich. Welcher Celtics-Fan glaubt denn aktuell ernsthaft, dass sie gegen eine der beiden 3 Mannschaften eine Runde weiterkommen können? Das hat nichts mehr mit Bias oder so zu tun. Wenn man da realistisch drauf guckt, sehe ich schwarz für Boston.
Ja. Ja, gut, okay. Dann lass uns doch zum Abschluss mal noch auf ein anderes Team im Westen gucken. Und da speziell auf einen Spieler, und zwar auf die New Orleans Pelicans, beziehungsweise Zion Williamson. Ich habe da einen interessanten Stat gefunden, als ich ein bisschen auf der NBA-Stat-Seite rumgespielt habe. Und zwar hat Zion Williamson mittlerweile 24 Spiele in Folge mit mindestens 20 Punkten bei mindestens 50% Field-Goal-Quote. Das ist ziemlich krass, vor allem wenn man dann sieht, dass nur ein Spieler da besser war und ein Spiel mehr hatte als er mit so einem Streak, und das ist Shaquille O'Neal. Und bei Zion sieht es jetzt gerade nicht so aus, als würde er da groß abbauen. Ganz im Gegenteil, tendenziell scheint es der gute Stan Van Gundy eher mal verstanden zu haben, ihm vielleicht ein bisschen mehr den Ball zu geben. Und das ist im Endeffekt auch die Zeit, oder das war im Endeffekt auch der Beginn dieses Streaks, als die Pelicans angefangen haben, Zion mehr als Ballhändler einzusetzen, ihm quasi am Perimeter schon den Ball zu geben und ihn dann zum Korb ziehen zu lassen. Seitdem legt er absolute Monsterzahlen auf, ist ja eigentlich fast unstoppable, kann man so sagen. Also bisher hat kein Team es wirklich geschafft, ihn vom Korb wegzuhalten. Und ja, dementsprechend auch die Pelicans erstaunlicherweise seit diesem Zeitpunkt mit dem besten Offensivrating der gesamten Liga, was mich auch extrem verwundert hat. Wie siehst du Zion? Also
ja, macht einfach Spaß zuzuschauen, ne? Absolut, absoluter Must-Watch, selbst in so einer krassen Liga wie der NBA ist Zion irgendwie nochmal ein Ausnahmeathlet. Du hast es schon angesprochen, im Prinzip muss Van Gundy in jeder Timeout einfach sagen, gib Zion den Ball und dann geht bitte alle aus dem Weg und lasst ihn Richtung Korb rennen, weil das nicht zu verteidigen ist. Also ich bin gespannt, was sich Defenses da einfallen lassen werden. Bei Giannis hatten wir ja vor ein, zwei Jahren oder so eine ähnliche Situation. Das war auch irgendwie irgendwann nicht mehr zu verteidigen. In den Playoffs haben sie dann alle die berüchtigte Wall irgendwann vor ihm aufgebaut, dass er nicht mehr zum Korb gekommen ist. Zion wird man irgendwann ähnlich angehen müssen, wenn er das so weiterspielt. Von daher sehr, sehr geil. Schaut euch das unbedingt an. Man kann den Pelicans auch nur wünschen, dass sie es da noch ins Play-in-Tournament schaffen werden, weil auch da kein Team möchte dann gerne gegen Zion Williamson und die Pelicans spielen. Dann schaffen sie es vielleicht noch in die Playoffs. Haben die Pelicans-Fans, denke ich, durchaus verdient und würden sie sich auch drüber freuen. Das Problem, das mir bei Zion Williamson immer direkt in den Kopf kommt, und das ist dem Spieler gegenüber nicht böse gemeint, ich mag Brandon Ingram, ich finde, das ist ein cooler Spieler, dem man auch gut zuschauen kann, der aus jeder Lage scored, aber am Ende des Spiels muss bei den Pelicans halt klar sein, dass Zion Williamson den Ball in der Hand braucht, und man sieht's auch in der Streak, die sie jetzt da geliefert haben, die du angesprochen hast. Es gibt immer noch viele Endgame-Situations, in denen Ingram dann den Ball hat. Und manchmal trifft er die Dinger dann wird er gefeiert und alles ist cool. Manchmal verwirft er sie und dann kommen die Blicke halt direkt Richtung Zion. Und wann rastet er jetzt aus, weil er den Ball nicht hatte? Da muss mal jemand ein Machtwort sprechen. Zion Williamson ist der Franchise-Player in New Orleans und Brandon Ingram ist sein Sidekick. Und dann muss er aus dem Weg gehen, wenn Zion den Ball möchte.
Ja. Sehe ich genauso. Also sieht auch so ein bisschen aus, als würde man das in New Orleans zunehmend verstehen. Also ja. Zion hat mehr den Ball als am Anfang der Saison, aber trotzdem, wie du gesagt hast, ob das wirklich Brandon Ingram auch schon so akzeptiert hat, dass er vielleicht nur die zweite Option ist, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine überragende zweite Option. Wenn du Brandon Ingram als zweitbesten Spieler hast, Zion Williamson als besten Spieler, und hinten dran dann Spieler hast wie jetzt vielleicht auch Nikhil Alexander Walker, der sich richtig gut entwickelt, der als Starter bisher richtig stark spielt. Also generell einfach eine super interessante Truppe für die Zukunft. Extrem ja. Starker junger Kern. Und da bin ich wirklich mal gespannt auf ja einmal diese Saison, wenn sie wie gesagt ins Play-in-Tournament kommen, ist es glaube ich echt ein unangenehmer Gegner, aber speziell auch mit Hinblick auf die Zukunft, auf nächste Saison, sind die wahrscheinlich das Team, das einen richtig großen Sprung machen kann, selbst mit dem Material an Spielern, das sie jetzt aktuell bereits haben.
Ja, absolut wahrscheinlich, sehe ich genauso.
Sehr gut. Dann lass
wunderbar.
Sollen wir noch kurz auf die Spiele des Wochenendes gucken, was da so ansteht?
Ja, können wir gerne machen. Immer interessant zu sehen. Mal gucken, was wir zur Primetime in Deutschland bekommen. Langes Wochenende, da kann am Sonntag auch ruhig mal noch ein spätes Spiel mit angeschaut werden. Wen haben wir denn? Hast du schon welche rausgesucht?
Ich bin gerade mal am Schauen. Ja, zur deutschen Primetime gibt es erstmal gar nicht so viel. Am Samstag spielen unter anderem die Mavericks gegen die Knicks. Sicherlich ein interessantes Spiel. Dann noch die Bucks gegen die Trailblazers, wobei das um 4 Uhr nachts ist. Das ist dann auch ein bisschen eine unmenschliche Zeit, kann man sich aber bestimmt ganz gut im Real Life angucken am Samstag. Ansonsten am Sonntag.
Holy shit, Sonntag ist richtig geil.
Ja. Lakers, Clippers.
21.30 Uhr. Und dann vorher noch die Nets gegen die Bulls. Vielleicht sogar das bessere Spiel, weil bei den Lakers natürlich weiterhin LeBron und AD fehlen. Das ist zumindest auf dem Papier, sollten die Clippers das dann holen. Nets gegen Bulls, zwei Playoffs-Teams im Osten. Ich habe noch kein Bulls-Spiel gesehen, seit Vucevic dort ist. Wird dann wohl am Sonntag das erste Mal sein, dass ich mir die anschaue. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Dann auch im Anschluss noch die Celtics gegen die Hornets. Paar sehr gute Partien am Wochenende. Wenn ihr da die Zusammenfassung und so sehen wollt, schaut gerne auf unserem Insta vorbei. Wir machen da jeden Tag eine kleine Zusammenfassung der Spiele, die stattgefunden haben, zeigen ein paar Highlights. Daily Dose of Hoops nennt sich das Format auf unserem IGTV. Einfach mal @thewipesmag auf Instagram suchen.
Gut, dann haben wir's für heute. Wir sehen uns vermutlich morgen. Macht's gut, Leute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
Haut rein. Ciao.